Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
Hallo, ich freue mich, dass Sie zusehen beim blauen Sofa auf der Leipziger Buchmesse 2019. Das blaue Sofa, Gemeinschaftsprojekt von Dreisat, ZDF, Deutschlandfunk Kultur und Bertelsmann. Ich freue mich, dass Sie zusehen und ich freue mich aber auch, dass Sie hier alle am Stand sind in der Glashalle. Und ich freue mich natürlich, dass Maxim Leo da ist. Ich stelle Sie kurz vor, vom Chemielaboranten in der ehemaligen DDR zum Bestseller-Autoren im Vereinigten Deutschland, ist er aber auch noch Journalist und Kolumnist. Und wir sprechen heute über, wo wir zu Hause sind. Das ist der zweite Teil einer Geschichte, die er, einer Familiengeschichte, die er schon angefangen hat, in Haltet euer Herz bereit. Dieser Teil, der spielte vor allem in der Generation seiner Großväter in der DDR. Und in Wo wir zu Hause sind, geht es noch ein Stückchen weiter zurück in der Linie der jüdischen Familie Leo zu seinen, ich glaube, es sind die Großtanten, oder? Sagt man.
Urgroßtanten.
Urgroßtanten. Es geht um die
Großtanten. Großtanten. Nicht Urgroßtanten. Großtanten.
Ja. Es geht um die drei Frauen Irmgard, Ilse und Hilde und wie sie in und durch den Zweiten Weltkrieg kommen. Und wie sich die Familie der Leos weiter verzweigt bis in Maxim Leos Generation und danach. Ilse, Irmgard und Hilde sind die wichtigsten Figuren in diesem Buch. Was sind das denn für Frauen und was ist ihr Schicksal?
Ach, das sind tolle Frauen, weil die so stark sind und ihre Kraft irgendwie auch erst entdeckt haben, als ihnen Schlimmes widerfahren ist, als sie nämlich ihre Heimat verlassen mussten. Und die lebten so ein ganz normales Leben in Berlin. Waren relativ jung noch, Mitte 20, Ilse sogar noch viel jünger. Und waren alle drei aus unterschiedlichsten Gründen gezwungen, Berlin zu verlassen in den 30er Jahren, als die Nazis an die Macht kamen. Und Irmgard war Studentin in Berlin, studierte Jura an der Friedrich-Wilhelms-Universität, also heutige Humboldt-Universität, und musste irgendwann gehen, weil sie Jüdin war und weil sie als Marxistin eingestuft wurde. Und musste mit ihrem Freund Hans, der auch Jura studierte, Berlin verlassen und die gingen dann nach Palästina und gründeten dort ein Kibbuz, was unglaublich anstrengend gewesen sein muss. Sie kamen in dieses heiße Land, wo sie die Sprache nicht kannten, die Kultur nicht kannten, wo sie körperlich schwer arbeiten mussten, irgendwelche Holzpfähle in den Boden rammen mussten in diesem kargen, harten Land. Und sie ist da irgendwie über sich hinausgewachsen und hat sich gar nicht beschwert über dieses Schicksal, was sie da hatte, sondern hat eigentlich gesagt, was für ein Glück, dass wir diese Erfahrung machen konnten, weil wir wurden herausgefordert, wir wurden irgendwie sehr früh aus dem Körbchen gestoßen und mussten jetzt da irgendwie klarkommen. Und alle drei kamen eigentlich toll klar, finde ich. Also auch Hilde, eine Cousine von Irmgard, die war Schauspielerin in Berlin, spielte so in kleinen Kabaretttheatern und ging dann nach London und mit ihrem kleinen Sohn André. Und die hatte große Geldprobleme, weil sie hatte überhaupt nichts. Die haben mit einem Koffer sind die nach London gegangen und haben dieses Schiff nach Dover genommen. Und dann fing sie an, so ein Fotobusiness aufzuziehen, so kleine, mit so kleinen Negativen, bis sie gemerkt hat, das Fotomaterial war so knapp, sie musste immer vier Kinder nebeneinander setzen, damit sie ein Foto machen konnte und viermal daran verdienen konnte. Und so wurde Hilde nicht reich, aber doch etwas weniger arm und irgendwann konnte sie sich von dem Gewinn aus diesem Fotobusiness Häuser kaufen, weil der Preis der Häuser in London wahnsinnig gefallen war durch die Bombenkriege, zahlten die Versicherungen nicht mehr, wenn ein Haus zerstört wurde und alle versuchten ihre Häuser zu verkaufen und Hilde sagte, wenn die Nazis den Krieg gewinnen, ist für mich eher alles vorbei und wenn sie nicht gewinnen, habe ich Häuser. Und so wurde Hilde zu der einzigen Millionärin, die wir hier hatten in der Familie, allerdings zu einer seltsamen Millionärin, muss man sagen, und soll ich noch von der dritten auch noch erzählen?
Ja, klar, natürlich. Ja? Okay. Einfach, um ein Gefühl zu kriegen für diese drei Biografien. Dann stelle ich auch noch weitere Fragen.
Die dritte Protagonistin ist die Schwester meines Großvaters, Ilse. Und die kam in ein Internierungslager in Frankreich und lernte dort die große Liebe ihres Lebens kennen, Heinz, einen österreichischen Arzt, und zeugte dort auch ihre Tochter, Susi, in diesem Lager. Und die überlebten dann im Untergrund und sie ging später nach Wien und hat ganz, ganz viel später alles das nachgeholt, was sie bis dahin nicht geschafft hatte, nämlich Abitur zu machen und zu studieren. Sie machte Abitur mit 65, fing dann an zu studieren, wurde Ärztin und eröffnete mit 68 oder mit 69 hier ein Kabinett für psychische Behandlung von Kindern und hat dann noch 10 Jahre praktiziert. Also diese Frau hat mich sehr beeindruckt, weil ich dachte, niemand von uns kann behaupten, irgendwas sei zu spät. Ilse zeigt uns, man kann immer noch alles wieder neu beginnen. Und deswegen haben diese 3 Frauen haben mich durch diese Geschichten, die sie erlebt haben und durch diese Kraft, die sie hatten und dass sie eben nicht sich als Opfer gesehen haben und nicht gesagt haben, oh Gott, jetzt wurden wir aus dieser Heimat vertrieben und können nicht mehr zurück, von unseren Familien getrennt, mussten irgendwie klarkommen. Sie haben daraus irgendwas Positives gemacht und das fand ich toll.
Resilienz würde einem da einfallen, ne? Das ist ja ein sehr modernes Stichwort. Wieso schaffen es manche, in den Katastrophen Krieg und Holocaust eben nicht zum Opfer zu werden, sondern wie macht man das nicht und geht dabei nicht doch auch was kaputt?
Also ich glaube schon, dass die alle natürlich ihre Beschädigungen wegbekommen haben. Also das merkt man auch so daran, wie die mit ihren Kindern umgegangen sind, was auch die Enkel jetzt noch mitbekommen haben von diesen Geschichten. Vor allem bei Ilses Eltern wohl ist irgendwie sehr, sehr klar, die haben mit ihren Kindern nie darüber gesprochen, was ihnen passiert ist in dem Lager. Sie wollten nicht, dass das auf ihr Leben abfärbt. Und deshalb hat es umso mehr abgefärbt, weil die Kinder alle merkten, dass da irgendwas war, irgendein Geheimnis, irgendwas, worüber nicht geredet werden durfte. Abends mussten da immer die Jalousien runtergemacht werden, damit niemand ins Fenster gucken konnte. Die Suppe musste immer heiß sein. Es musste alles pünktlich stattfinden.
Weil sie im Lager eben immer nur kalt
Uhr.
War, genau.
Ja,
weil
die Suppe im Lager immer kalt war, weil im Lager immer jemand reinkam, musste diese Tür immer abgeschlossen sein. Sie durften niemanden nach Hause mitbringen, keine Freunde. Es war alles von Angst besetzt, aber sie wussten nie warum. Und bis dann irgendwann der Vater, der Heinz, ihr erzählt hat, was da passiert ist und was ihnen geschehen war. Also insofern hat sich sozusagen diese Erinnerung dessen, was sie da erlebt haben, über die Generationen fortgesetzt, wie so eine Geistergeschichte, die irgendwo herumwaberte. Und je weniger man darüber reden wollte, desto mehr hat sie wahrscheinlich ihre Wirkung gehabt.
Wie ist das denn bei Ihnen, Ihr Opa Gerhard? Dessen Geschichte haben Sie ja in Ihrem Buch Haltet euer Herz bereit erzählt. Wie ist denn also diese Epigenetik in Ihnen weitergegangen vom Zweiten Weltkrieg?
Ich weiß es bis heute ehrlich gesagt nicht so richtig. Ich kann nur so Bruchstücke davon sehen. Das war ja auch ein Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe, um einfach zu wissen, was bedeutet es eigentlich für mich, aus so einer Familie zu kommen. Weil ich gemerkt habe, dass dieses Vertriebenwerden für die damals eine große Verletzung auch war. Also weil man wird ja aus einem Land rausgeworfen, man wird da nicht mehr gewollt. Das ist eine starke Verletzung der von allem, was man ist. Und ich habe mich gefragt, macht das irgendwas mit mir? Und irgendwie habe ich gemerkt, so bei den Interviews mit meinen Verwandten, wir haben ja da wochenlange Interviews geführt, bin ich auch immer tiefer in diese Geschichte reingekommen und habe auch gemerkt, dass es schon was mit mir zu tun hat und dass diese Geschichte sich auch mir vermittelt hatte schon, ohne dass ich es überhaupt gemerkt hatte. Also es, an so ganz kleinen Sachen, zum Beispiel gab es bei uns zu Weihnachten immer Hühnersuppe. Und ich dachte, es lag daran, weil meine Mutter einfach zu faul war, Weihnachten zu kochen. Und diese Hühnersuppe konnte sie den Tag vorher vorbereiten und praktisch. So. War sicher auch ein Grund. Dann sagte aber meine Tante Susi, der ich die Geschichte erzählte, also habt ihr doch jüdische Traditionen gehabt? Ich sagte, wieso? Wir haben Hühnersuppe zu Weihnachten. Was ist daran jüdisch? Ich sagte, ja, frag mal, was die Juden an Chanukka essen. Und dann, wenn deine Mutter es nicht wusste, dann wusste sie es halt, ohne es zu wissen. Und so sind, glaube ich, Dinge auch in meinem Leben so eingesickert, die ohne dass mir es immer so klar war, oder als mein Bruder irgendwann heulend von der Schule kam, weil in der Klasse irgendjemand gesagt hat, du scheiß Jude. Wo? Und ich hatte keine Ahnung, was ist jetzt ein Jude? Ich wusste es nicht, er wusste es auch nicht. Meine Mutter sagte, wer hat das gesagt? Und dann begann so eine Untersuchung, ja, die irgendwie furchtbar peinlich für uns alle war, weil bei der Gelegenheit haben wir aber erfahren, was ein Jude ist. Und das vor allem in der DDR ist echt... man überhaupt nicht sowas sagen durfte, im Westen ja schon mehr noch. Das war so habe ich gelernt, was eigentlich jüdisch sein soll, also auf so eine seltsame Art. Ne?
Oder so haben Sie auch gelernt, was Ihre eigene Familie ist. Ich finde Geschichten in der Familie sehr speziell, denn nirgendwo anders ist es so subjektiv, so verzerrt, so bruchstückhaft, auch weil ja Familienmitglieder so viele Rollen gleichzeitig spielen. Also die sind entweder Vater, Sohn, Bruder. Und je nachdem haben diese Rollen also einen unterschiedlichen Text, obwohl man dieselbe Person in derselben Konstellation bleibt. Finden Sie das nicht? Also dass gerade Familiengeschichte eigentlich unentschlüsselbar ist?
Ja, es ist, glaube ich, das Komplexeste, Schönste und Furchtbarste, was es gibt, Familie, oder? Also wenn man anfängt, sich mit seinen Eltern zu unterhalten, mit seinen Großeltern und wenn man feststellt, was in einem selbst drinsteckt und von denen und was man, wie man beeinflusst wurde, welche Dinge in einem eine Rolle gespielt haben, da wird einem keiner mehr Angst und Bange werden, weil mir ging es ja so, dass ich immer dachte, so, man ist so das Produkt seiner eigenen Entscheidung. Ja? Man kommt an die Kreuzung und entscheidet, man geht jetzt rechts runter, und weil man einfach so individuell und so klarsichtig ist. Und irgendwann stellt man fest, man kann schon so ein paar Entscheidungen treffen im Leben, aber sehr, sehr viel ist eben doch schon angelegt. Also sehr viel ist davor passiert in Generationen, von denen man gar nicht wusste. Und die haben Sachen gedacht, die haben Sachen getan, die auf einen zurückwirken. Und das macht irgendwie so ein bisschen, lässt einen so ein bisschen bescheidener werden, was so diese Vorstellung von sich selbst angeht.
Aber nochmal zu der Suche dieser Geschichten. Sie haben gesagt, Sie waren mehrere Wochen bei allen diesen Menschen und Nachfahren, weil die Großtanten ja gar nicht mehr leben, ne? Und von diesen vielen subjektiven Versionen, welche haben Sie aufgeschrieben? Ist das irgendwie von jeder ein bisschen oder haben Sie am Ende Ihre eigene Version kreiert? Was ist das, was wir in diesem Buch lesen?
Also ich habe erstmal wieder festgestellt, wie schwer diese Übermittlung von Geschichte überhaupt funktioniert. Weil, okay. weil da ist eine Geschichte und wenn man und in jeder Familie gibt es ja so Anekdoten. Ne? Also der Großvater erzählte vom Krieg und dann hat er immer so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde Fassung dieser Geschichte. Mehr wollte auch eigentlich niemand hören, deswegen reicht es auch meistens aus, diese dreiviertel Stunde.
Reicht ja auch jedes Weihnachten oder Chanukka.
So, und alle sagen dann mal, ja, du hattest den Granatsplitter am Bein und so, dann ist wieder gut. Dann wissen alle, dann kommt der Wodka und dann... Und wenn man dann aber weiterfragt, also wenn man dann so ab der 2-Stunden-Grenze, so meine Erfahrung, kommen dann auf einmal Dinge, die denjenigen, der erzählt, selber überraschen. Also wo er sich selber zuhört, weil er es schon vergessen hatte oder weil er es nicht so präsent hatte. Und auf einmal kommen Dinge zum Vorschein, die alle überraschen. Und dann merkt man aber, dass wenn drei Leute dieselbe Geschichte erzählen, dass man da 4 verschiedene Fassungen mindestens hat. Und deswegen finde ich auch immer seltsam diese Unterscheidung zwischen Sachbuch und Roman in Deutschland, weil das gilt hier als Sachbuch. Aber wenn man sich vorstellt, dass eine Geschichte, die auf Erinnerung beruht, dass das ein Sachbuch sein soll. Also es ist der reinste Roman, weil Erinnerung ist Roman, ist das, was man aus einer Erzählung irgendwann mal gemacht hat. Und als ich das begriffen habe, dass ich da mit so sehr verschiedenen Deutungen derselben Geschichte zu tun hatte, habe ich irgendwann beschlossen, ich nehme mir das, was ich für am überzeugendsten halte, und schreibe es aber auch wie ein Roman. Also ich versuche gar nicht erst jetzt ein Für oder Wider oder der eine sagt so oder der andere sagt so. Erstens wollte ich es Ihnen als Leser natürlich auch so spannend wie möglich machen, dass Sie es lesen können wie ein Roman und nicht wie so ein Sachbuch. Und dann ist es irgendwie auch so eine, ja, man hat, glaube ich, gar keine andere Wahl, als sich irgendwann zu entscheiden, einfach die Geschichte so zu erzählen, wie man sie selbst am plausibelsten findet.
Nach Ihrem ersten Buch, also nach Haltet euer Herz bereit, nach dem ersten Teil dieser Familiensaga, gab es den Vorwurf, ach, Sie reden da ja nur über die Männer. In diesem zweiten Buch verfolgen Sie die Spur der Frauen. Was macht das für einen Unterschied, wie im ersten diese Männer und im zweiten vor allem diese Frauen ihre Geschichte erzählen oder ihre Geschichte weitergetragen haben?
Das macht insofern einen Unterschied, dass mir klar wurde, dass diese Frauen viel mehr am Ende in unserer Familie entschieden haben und bewegt haben und kontrolliert haben, als die Männer, die so angeblich immer so die Kontrolleure und die Entscheider waren. Ja, so bei diesen drei Frauen habe ich gemerkt, es waren in allen drei Familiensträngen die Frauen, die entschieden haben, wir gehen dorthin, wir machen das so, wir kaufen dieses Haus, wir ziehen nochmal um. Also diese strategischen, logistischen Entscheidungen, die Männer waren immer so die so ein bisschen verpeilten Intellektuellen, die irgendwie auch körperlich zu schwach waren, um irgendwelche Arbeiten zu machen. Also die Leo-Männer sind irgendwie so ein bisschen lebensunfähig. Also wenn man ihnen so ein bedingungsloses Grundeinkommen gibt und sagt, hier, geh mal los, dann funktioniert es. Aber in diesen schwierigen Situationen hatten die zum Glück die Frauen. Und die haben dafür gesorgt, dass die Familie irgendwie einigermaßen heil durchkam. Mhm.
Als Sie da so lange mit diesen Familienmitgliedern gesprochen haben, wann kam Ihnen das zu nah? Wann war Ihnen das vielleicht auch unangenehm? Weil man sieht sich ja auch konfrontiert mit sowas wie, also vermute ich mal, weil jeder seine Version hat, ist jede Version irgendwann vielleicht auch eher so eine Art Lebenslüge als das, was dann wirklich war. Also wann kommst du zu nah? Wann ist das unangenehm?
Oder das kann ich auch, das kann ich unangenehm, weil diese Nähe habe ich ja gesucht. Also diese Nähe war ja das, was ich herstellen wollte. Es war unheimlich manchmal, aber nicht unangenehm. Also es war so, zum Beispiel, ich habe so einen Lieblingscousin in Israel, Amnon, der war Kampfflieger, ist jetzt Kardiologe, sieht unverschämt gut aus. Also,
ja, aber ich meine, von solchen Biografien ist ja das ganze Buch voll. Ne? Ja. Dann ist der eine Kampfflieger, findet der die Israel-Politik nicht mehr so okay, dann wird er halt Herzchirurg.
Ja.
Der eine lebensunfähige Mann, ich glaube, der von Hilde kifft in Paris im Exil mit Walter Benjamin ganze Jahre, glaube ich.
Nicht nur gekifft, auch Kokain.
Ja, genau. Aber das ist so, also diese Konzentration von wirklicher Exzellenz und Ungewöhnlichkeit ist ja total dicht in Ihrem Buch. Aber ich habe Sie unterbrochen, Entschuldigung.
Ja, die sind irgendwie alle, aber es sind trotzdem ganz normale Leute, glaube ich. Es ist jetzt nicht, dass die jetzt irgendwie, oder der Witz war, glaube ich, die wollten nie exzellent oder so sein, sondern sie waren es irgendwie, also auf irgendeine Art und Weise. Und dieser Amnon, in dem habe ich mich auch wieder, also das war so, das war so ein Moment des Unheimlichseins, weil ich habe so gemerkt, der ist mir so ähnlich. Wir haben so ähnliche Dinge. Und dass ich manchmal das Gefühl hatte, naja, der ist vielleicht so eine Art Wiedergänger meiner selbst. Also wenn mein Großvater jetzt nicht nach Berlin zurückgekommen wäre nach dem Zweiten Weltkrieg, um unbedingt den Sozialismus aufzubauen, sondern vielleicht nach Palästina gegangen wäre, dann wäre ich auch Kampfflieger und Herzchirurg geworden und hätte heute sehr viele Verehrerinnen. So bin ich jetzt einfach nur in Berlin geblieben und naja, Vater zweier Kinder.
Und aber es kritzeln sofort vor sich hin.
Man kritzelt so vor sich hin. Ne?
Wenn man diese intensive Arbeit macht an einer Familie, dann verändert das diese Familie bestimmt auch. Was hat dieses Buch angerichtet bei den Leos?
Also eigentlich was ganz Schönes, weil ich habe jedenfalls das Gefühl, dass die alle untereinander auch enger zusammengerückt sind. Also dass nicht nur ich mit denen näher zusammengerückt bin, was logisch ist, wenn man über Wochen sich miteinander unterhält, dass da was passiert, dass man zum Teil haben die mir auch Dinge erzählt, die sie ihren eigenen Kindern nicht erzählt haben. Ne? Und die ist ja überhaupt immer einfacher, glaube ich, Geschichten anderen zu erzählen, als jetzt den ganz nahen Verwandten. Und deswegen kamen dann auch die Kinder oder die Enkel zu mir, weil sie gehört hatten, dass Großvater da irgendwas ausgepackt hatte, wovon sie gar nichts wussten. Also ich wurde zu so einer Art Postamt unserer Familie, wo man irgendwie die neuesten Nachrichten irgendwie abholen konnte. Und was schön war, weil ich so gemerkt habe, so, dass da wieder was in Gang kommt, dass diese Familie wieder lebendig wird. Weil irgendwie ist diese Geschichte ja wie so eine Art großer Feldversuch. Ne? Also man wirft Leute in die Welt und sagt, ihr kommt jetzt mal in Palästina klar, ihr kommt jetzt in England klar, ihr kommt in Frankreich klar, ihr bleibt in Berlin. Was passiert mit diesen Leuten? Bleiben die eine Familie? Ist Familie, dass man zusammen ist, oder heißt Familie, dass man irgendwann mal zusammen war und wieder zusammenkommen kann? Also, und im Moment passiert sowas ganz Schönes, dass die sich alle irgendwie wieder so finden. Und jetzt war die Buchpremiere vor 3 Wochen in Berlin und ich habe die natürlich alle eingeladen und die saßen dann bei uns in der Küche um unseren Tisch herum und es gab keine Hühnersuppe, aber irgendwas anderes. Und es war einfach so ein Moment, der eindeutig geschaffen wurde von diesem Buch. Und das war eine schöne Sache.
Wie hat die Arbeit an der Fluchtbiografie Ihrer Familie, muss man ja eigentlich sagen, Ihren Blick denn verändert auf so aktuelle deutsche politische Themen wie die Flüchtlingspolitik seit 2015 zum Beispiel?
Naja, also insofern vielleicht, dass ich es ein bisschen besser nachfühlen kann. Also weil verstehen kann man es ja immer vielleicht noch einigermaßen, aber das Fühlen ist ja meist das Problem, ne? Dass man gar nicht sich vorstellen kann, was passiert denn jetzt mit einem, der aus Syrien hierher kommt, der steht jetzt hier und alle sagen, Mann, hast du ein Glück gehabt, weil du hast jetzt hier, bist in Sicherheit und du hast den deutschen Winter und auch ganz viele deutsche Frauen, die da sind, also freu dich. Und der sagt, naja, aber ich bin was ganz anderes gewohnt und eigentlich ist es schwierig für mich. Und diese Geschichten von diesen 3 Frauen, wobei natürlich die von Irmgard die krasseste ist in dieser Hinsicht, weil die ja nun sozusagen in die in den Mittleren Osten gegangen ist und also den umgekehrten Weg gemacht hat. Wie schwer es ist, zu vergessen, was da passiert ist und irgendwie die Kraft zu finden, so einen Neuanfang zu machen. Und auch Sie haben ja zum Teil, die Flüchtlinge, die heute kommen, haben ja zum Teil sehr viel schlimmere Sachen erlebt als meine Familie damals, die ja Glück hatten, weil sie so früh gegangen sind und deshalb nicht in die Verfolgung kamen. Aber es hat mir so ein bisschen, ja, so, also meine Sensibilität vielleicht erhöht, was in diesen Leuten vorgeht und wie schwierig es sein muss. Und deswegen verstehe ich es auch immer weniger, wenn Leute sagen, die kommen ja nur, weil sie hier, nee, ich glaube, niemand kommt einfach nur. Also wenn da jemand so einen Schritt macht, dann weil er verdammt nochmal muss. Also das ist einfach so.
Zu Ihnen nochmal, ja, klar. Was sind Sie denn eigentlich für ein Typ? Sie haben jetzt zwei literarische Bücher über ernste, auch deutsche Geschichte geschrieben, aber auch israelische, also so eine europäische Geschichte. Andererseits schreiben Sie mit Ihrem Journalistenkollegen Jochen Gutsch Spaßbücher wie Es ist nur eine Phase, Hase oder die Fortsetzung
Du bleibst mein Siegertiger.
Mein Siegertiger. Ja. Sie schreiben Krimis, Sie schreiben Drehbücher für Tatorte. Ich dachte, dass in der heutigen Zeit, wo Bücher in der Krise sind, Verlage Autoren suchen, die einen klaren Markenkern haben.
Nö, also wir Ostdeutsche versuchen einfach zu überleben. Ja, also ich schreibe alles für Geld, ja, komm, Gartenbücher, Kochbücher, vielleicht jüdische Kochbücher. Also, es ist, glaube ich, eher so, es passiert einfach so. Also ich habe wenig geplant in meinem Leben. Die Sachen sind eigentlich immer so passiert. Die Frau, die ich geheiratet habe, hat mich eigentlich mehr oder weniger ausgesucht, hat sie mir allerdings erst 10 Jahre später gesagt. Ich hatte immer das Gefühl, ich hätte sie ausgesucht. Sie sagte so, meine Entscheidung. Die Entscheidung zu heiraten oder Journalist zu werden, also es waren immer so aus dem Moment so, fühlte sich so irgendwie richtig an. Genauso ähnlich war es mit den Büchern auch. Also bei dem ersten Buch war es so, bei dem ersten Familienbuch, dass ich ins Krankenhaus kam, wo mein Großvater gerade einen Schlaganfall bekommen hat und er konnte nicht mehr reden. Mein Großvater Gerhard, für den die Sprache immer wahnsinnig wichtig war. Und er war auf einmal stumm und hatte auf einmal aber was er davor nicht hatte, nämlich Gefühle. Also der war auf einmal, hat er mich umarmt zum ersten Mal in seinem Leben und dachte, was ist denn jetzt los? Stumm, aber emotional. Und also er war eigentlich zum ersten Mal ein Großvater. Abgesehen von der Stummheit. Und ich fuhr da weg aus diesem Krankenhaus und dachte, und da dachte ich zum ersten Mal, ich könnte jetzt diese Geschichte aufschreiben, weil mein Großvater war immer so das geistig-moralische Oberhaupt der Familie und hat immer bestimmt, wer was sagen und denken darf. Und auf einmal war der konnte mir nie mehr widersprechen, was ich sehr angenehm fand. Und so entstand halt Neue Herzbereit. Und hier war es so bei dem anderen Buch, dass mein Bruder heiratete und in dem brandenburgischen Herrenhaus auf einmal sehr viele Leos versammelt waren, weil der die alle eingeladen hatte. Und ich dachte, toll, wie groß unsere
Hatten
Familie
Sie
ist.
Hatten Sie die zu Ihrer Hochzeit nicht eingeladen?
Nee. Die waren mir nicht so präsent. Die waren nicht so, die waren irgendwo, aber die gehörten eben für mich nicht zur Familie. So richtig dazu. Und mein Bruder, der da irgendwie offenbar weiser und großherziger ist, hatte die eingeladen und auf einmal waren die alle da. Und
der hat auch ein bisschen später geheiratet wahrscheinlich.
Ja, hat ein bisschen später geheiratet, ja. Aber, und ich habe immer Leute beneidet, die große Familien haben und weil wir immer so eine ganz kleine Familie waren. Und habe dann auch bemerkt, dass den anderen eben Berlin auch fehlt und dass den anderen auch die Familie hier fehlt und dass die mich immer beneidet haben, weil ich da bleiben durfte, in dieser Stadt, von der sie immer nur gehört hatten, die immer nur so erwähnt wurde, von der immer nur erzählt wurde, von dieser verlorenen Heimat, während ich die immer beneidet hatte, weil die in Paris und in London und in Tel Aviv groß werden durften, während ich in Berlin-Lichtenberg mein Graubrot essen musste. Und insofern haben wir da festgestellt, da gibt es jetzt irgendwas und so kam ich auf die Idee zu diesem Buch und weil es ja nicht nur eine Geschichte dieser historischen Fluchtgeschichten ist, sondern eben auch diese Geschichte ja bis ins Heute reinragt. Und im Grunde...
Der Brexit kommt auch vor.
Ja, der Brexit.
Und Passprobleme, die man heute auch noch hat. Wie wird denn das jetzt weitergehen mit der Familienchronik der Leos in der kommenden Generation und überhaupt dieses Zusammenwachsen der Familie oder das Weiterwachsen? Was glauben Sie?
Also ich weiß nicht, ob ich jetzt nochmal ein Buch darüber schreiben werde. Mal gucken. Hängt vielleicht auch von der finanziellen Situation dann ab irgendwann. Aber... Aber erstmal plane ich da jetzt nicht irgendwie jetzt die nächsten Jahre noch mit die Leos kommen zurück, die Leos schlagen zurück, die Leos sind wieder da.
Wandern wieder aus.
Wandern wieder aus. Wäre ein guter Turn. Aber Ja, wer weiß. Also es wäre sicher interessant zu gucken, was nach einer gewissen Zeit passiert ist. Also ich habe zum Beispiel mir überlegt, haltet euer Herz bereit, habe ich ja vor 10 Jahren geschrieben, es endet mit dem Mauerfall und mit den Schwierigkeiten, die meine Eltern und meine Großeltern alle irgendwie hatten, in diesem neuen Land anzukommen. Also es wäre eine Möglichkeit, vielleicht irgendwann nochmal hinzugehen und zu gucken, was ist denn aus denen geworden eigentlich? Was haben die eigentlich so gemacht in diesen letzten 30 Jahren? Aber mal gucken.
Wäre auch ein Businessplan. Maxim Leo, vielen, vielen Dank, dass Sie hier waren.
Danke.
Ihr Applaus. Danke. Hier geht es jetzt gleich weiter mit Ingrid Noll und Goldschatz im Gespräch mit Kathi Salier. Danke.